Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 53. Und ich bin nicht allein im Studio. Hallo Jens, hallo Andi.
Hallo, liebe Hörer.
Ich sollte vielleicht mal eure Mikros aufdrehen, nachdem hier.
Ja, jetzt.
Oh
ja.
Jetzt auch,
sind wir on the Railroad ja. Stage.
Also, hallo, hallo Hörer.
Ja, ja, sind wir tatsächlich da, nachdem wir hier im Garage schon ein paar Probleme hatten. Der Computer wollte nicht und so weiter und so fort.
An welchem Betriebssystem lag es nochmal?
Ja, ich sag's lieber nicht. Gut. Das läuft hier gerade doch überdurchschnittlich viel. So auf, könnt ihr euch vorstellen, das, was wir alle nicht mögen, aber ich bin leider nicht dazu durchgedrungen, das hier alle mal umstellen, von daher. Ja, egal. Was haben wir denn auf der Agenda? Achso, erstmal, ich glaube, wir machen heute mal keine Musik, weil ich irgendwie, es hat uns keiner welche geschickt und ich bin irgendwie auch nicht dazu gekommen, mal selber welche rauszusuchen und deswegen habe ich mal gedacht, wir versuchen es heute mal ohne. Vielleicht wird die Sendung deswegen ein bisschen kürzer. Aber macht nichts, ich bin sowieso ein bisschen erschöpft. Ich merke schon, ich habe wieder so viel Stress, dass mein Rücken wehtut.
Und, bisschen Sport.
Ja, Sport könnte auch helfen, aber ich merke immer, wenn ich zu viel Stress habe, tut mir mein Rücken total weh.
Oder Gymnastikball.
Hör bloß auf, hey.
Morgen gehe ich klettern, kannst mitkommen.
Ja, morgen bin ich auf dem Weg nach Chemnitz.
Ah. Ach so, da ist das.
Da ist das, da reden wir nachher noch drüber. Was da. Und so weiter. Wir machen heute auch kein Andy Goes Linux. Das habe ich auch nicht vorbereitet. Aber da wird am Wochenende, weiß ich nicht, Andy, du musst auf jeden Fall unbedingt zuhören, unser Livestream am Wochenende, weil wir haben einige Linux-Distributionen, die im Sendeplan vorkommen werden. Aber wie gesagt, dazu nachher noch mehr. Wie geht's euch?
Ja, ich war jetzt ja eine Weile weg.
Ja, nicht nur du.
Ja, also ich war weg wegen meinen Prüfungen, die ich machen musste. Habe ich jetzt hinter mir und jetzt habe ich ein bisschen Freiraum, genieße es und bin jetzt eben auch mal wieder hier, kann ein bisschen so meinen Senf dazugeben. Ja, und hoffe jetzt, dass es bald Sommer wird. Jens und du?
Ja, bei mir war es ähnlich. Ich musste noch eine Arbeit schreiben und dies und das zu Ende machen, auch semesterbedingt. Und war dann ganz froh, dass die Sendungen ausgefallen sind. Aber jetzt geht's wieder los.
Ja, jetzt fangen wir wieder an.
Genau.
Ja. Ich kämpfe hier immer noch ein bisschen mit dem Rechner nebenbei.
Wir können ja sagen, weil es jetzt das Stichwort war, wir fangen neu an, wurde auch Radio Tux die Homepage von euch umgestaltet, beziehungsweise
neu gemodelt.
Ja, neu aufgesetzt, wollte ich sagen, genau.
Ja, so ein bisschen, zumindest umdesignt.
Ja, aber auch doch jetzt mit dem WordPress und so ist doch auch neu, oder?
Ja, das WordPress gibt es ja schon lange oder längere Zeit als Blog halt.
Ja, aber noch nicht als gesamte Homepage.
Nicht als gesamte Homepage, genau, das war jetzt die Entscheidung, die wir getroffen haben. Und er sagt, ja, ich meine, wir haben schon WordPress, nehmen wir doch erstmal das und versuchen, das alles mit dem zu machen. Ja, stand auch lange Zeit die Frage im Raum, ob wir nicht auf Drupal gehen sollten, aber jetzt ist es doch erstmal WordPress geworden und ja, da haben einige Designer dran gesessen, die uns ein Layout designt haben, dann haben die Techniker das Ganze umgesetzt. Und ja, jetzt ist es endlich fast ganz fertig. Sind noch ein paar Seiten anzulegen und noch hier und da Schrauben zu drehen. Aber ansonsten bin ich doch recht zufrieden, dass das jetzt alles so geklappt hat, noch vor den Chemnitzer Linux-Tagen.
Also zumindest finde ich jetzt gut, dass es mal so unter einem Dach erscheint. Wenn dann die Podcasts auch noch da drauf sind, dann findet man jetzt alles unter einer Adresse. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und vom Design her ist es auch dann dadurch natürlich einheitlicher geworden, auch bisschen, ein bisschen übersichtlicher, denke ich, ist es auch geworden. und so mit der schönen Farbe Grün und dem Logo jetzt einigermaßen gut platziert, auch irgendwie ansprechend als vorher.
Ja, die Podcasts, wenn wir mal schauen, vielleicht bis wann wir das schaffen, also dass wir die ganzen Sachen umziehen, das wird sicher noch eine Weile dauern. Wir werden jetzt die neuen Interviews und Sendungen dann sicher ins WordPress packen, aber die Sendung hier diesmal wird zum Beispiel noch ins Lautblog kommen, aber nach und nach werden wir da dann umstellen, aber da müssen wir uns jetzt auch nochmal eine Importer-Funktion wahrscheinlich schreiben oder das halt alles per Hand umtragen, das wird schon noch eine Weile dauern, weil das sind auf linuxpodcast.de sind es glaube ich mittlerweile 300 Einträge, die wir da haben, und wenn wir die alle umtragen wollen, das, ja, dauert halt einfach so seine Zeit.
Ja, ansonsten, wenn ihr Hörer irgendwelche Beiträge noch habt, die ihr zu dem Design oder zu der Umgestaltung etc. loswerden wollt, dann könnt ihr uns natürlich eine E-Mail schreiben und wir werden schauen, ob das Sinn macht, was ihr sagt. Ansonsten läuft eine kleine Umfrage auf der Homepage über die Umgestaltung, wo bisher die positiven Meinungen deutlich mehr sind, überwiegen, genau. Was uns natürlich freut. Es ist jetzt auch kein sensationell Neues zu sein, aber es ist ganz, ganz ansehnlich so geworden.
Ja, es ist auch an einigen Ecken und Enden halt noch nicht fertig. Also so
auf jeden Fall.
Zudem, es fehlen halt noch einige Seiten und es fehlen halt noch komplett die Untermenüs. Also da sind schon noch ein paar mehr Ideen drin, die jetzt einfach nach und nach umgesetzt werden müssen. Also gerade bei der kompletten Navigation.
Also ich will auch noch
kommt
was
da, wo der Play-Knopf ist, soll noch was hinkommen, dass man da, sobald man auf Play drückt, dann auch gleich unseren Stream hört oder die letzte Podcast-Folge zum Beispiel.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Ja, und so sind schon noch einige Ideen da, aber wir haben jetzt gedacht, wenn wir alles auf einen Schlag umstellen wollen, da brauchen wir einfach noch zu lange. Und so haben wir jetzt zumindest mal die Grundlage und bauen dann nach und nach auf. Ja, und wie du schon richtig gesagt hast, kommentieren kann man auf jeden Fall entweder auf der Website oder wer uns eine Mail schreiben will, gerne an info@radiotux.de. Oder ihr könnt natürlich auch jetzt in den Chat kommen, wenn ihr sagt, was erzählen die denn da, worum geht's denn eigentlich, kommt doch zu uns in den Chat unter irc.freenode.net in den Channel Raute Radio Tux, oder ihr geht auf unsere neue Website, die zurzeit noch unter blog.radiotux.de zu finden ist, und klickt ganz oben auf Chat, weil das ist ja jetzt auch schön einfach. Und da stehen nochmal die ganzen Daten und es öffnet sich auch automatisch ein Webchat, in dem man auch einfach reingehen kann und dann ist man direkt bei uns und wir verfolgen das ja auch. Und wenn interessante Kommentare kommen, nehmen wir die sofort mit in die Sendung auf. Wenn ihr das als Podcast hört, dann könnt ihr trotzdem mal vorbeikommen. Vielleicht ist ja da der ein oder andere da oder ihr müsst halt einfach eine E-Mail schreiben. Wir senden natürlich zu einer bestimmten Zeit live und wenn ihr nicht da seid, habt ihr Pech gehabt.
Genau, und diese Zeit ist immer Donnerstag, 18 Uhr normal. Können wir nochmal erwähnen.
Ja, außer wenn wir es mal wieder nicht geschafft haben. Aber das kündigen wir ja immer jetzt per Twitter an. Ja. Oder ich versuche das immer per Twitter. Und du bist jetzt auch Twitterer, habe ich gehört oder gelesen, Jens. Ja,
ich überlege mir dann immer irgendwann so mitten im Tag so, ach, ich könnte mal doch irgendwas schreiben, was könnte ich schreiben. Ja, also ich wollte jetzt da mal so ein bisschen reinschnuppern in das Twitter-Thema. Ich habe erst gedacht, ich mache es nicht, ja, weil warum auch. Aber nachdem ich jetzt hier bei mir das so ganz schön eingerichtet habe, so dass ich immer eine Crawl-Nachricht bekomme, sobald ein neuer Tweet von jemand anders da ist.
Hey, jetzt werden hier Fotos gemacht. Das hört man übrigens über die Mikros. Das kommt dann ins Blog rein, oder wie?
Ja, da könnt ihr euch mal das Studio dann anschauen,
genau.
In dem wir sitzen und euch mal einen Eindruck machen. Was ich jetzt aber über Twitter noch sagen wollte, ja, ich fange da jetzt mal ganz soft an. Wer Lust hat, kann ja mal nach mir suchen. Man findet mich auf radiotux.de. Und dann kann er bei Twitter schauen. Aber ja, ob das so interessant ist, was ich da twitter, weiß ich auch noch nicht genau.
Wir könnten ja natürlich auch, wir haben jetzt die Redaktionsseite, wo ihr zwei jetzt auch drauf seid. Da könnten wir ja noch sagen, so ICQ-Account, Twitter-Account, bla bla bla. Könnte man da ja eigentlich noch hinterlegen.
Jo.
Da müsstest du auch mal ein bisschen, ich bin ja irgendwie nicht so Webdesign, Webzeugmäßig, hab das so da schnell auch nur hinkopiert. Vielleicht hast du Jens ja noch ein bisschen Lust da, ein bisschen mehr zu machen, so ein bisschen bisschen schicker, das Ganze.
Ja, das muss man auch. Ihr habt das auch so ein bisschen in Tabellen da aufgebaut.
Ja,
hab ich mal so gedacht, hallo.
Ja, ich komme halt mit den Diffs noch nicht so ganz klar. Aber deswegen frage ich dich ja jetzt auch hier einfach mal.
Tabelle, ihr habt viel zu viel Verschachtelung für diese, ich hab's am Anfang, deswegen, naja.
Du hast es nicht geblickt, dabei kann man sich einfach
nicht Teil... So, ja, nicht so schnell auf jeden Fall. Ich wollte nichts kaputt machen und deswegen habe ich gedacht, ach komm.
Ja, nee, kann man durchaus, sollte man durchaus mal mit Diffs machen und so richtig schick, deswegen sage ich ja, musst du da mal machen, weil
ansonsten die Typografie auf der ganzen Seite muss man auch noch mal ein bisschen
optimieren. Echt? Dabei bin ich gestern schon ein paar Mal drüber gegangen und habe Fehler ausgebessert.
Nee, jetzt nicht, nicht die Rechtschreibung, sondern die Typografie, also die Optik der Schrift.
Ach so.
Zeilenabstand, Größe, Schriftart oder Arten.
Du bist herzlich eingeladen da.
Überschrift und vor allem auch so ein bisschen Abstand noch zu den einzelnen
Beiträgen
und sowas. Also da kann man noch ein bisschen feilen dran, damit es einfach ordentlich ausschaut.
Also in unserem Wiki steht, also wir haben dieses alte Wiki haben wir abgeschafft, aber wir haben immer noch ein internes Planungswiki. Und da stehen die Fehler, die mir so aufgefallen sind oder allen so aufgefallen sind, drin. Und da kann man natürlich nochmal reingucken und die Sachen verbessern. Und wie gesagt, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, dann nehmen wir die gerne auf und gucken mal, was wir da draus machen.
Genau. Aber es sieht schon natürlich toll aus, muss man jetzt einfach sagen. Also ist doch mal wirklich...
Dein Display spiegelt kompletto. Ich sehe jetzt, ich sehe die Aussteuerung von dem Ding... Dreimal. Ich sehe es einmal da hinten im Monitor, einmal in der Spiegelwand und einmal noch auf deinem Monitor.
Okay. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob mich damals bewusst eigentlich noch für so einen...
Du müsstest ein bisschen mehr ins Mikro sprechen.
Ah ja, genau, so. Jetzt hallo.
Hallo.
Ja, habe ich damals genommen, so. War ich zufrieden mit. Manchmal denke ich jetzt, wenn die Sonne drauf scheint, ach, hätte ich doch
die 500 Euro mehr ausgegeben. Da wollen sie ja mittlerweile echt überall Aufschlag haben. Besonders dreist ist ja Apple. Da reden wir jetzt nicht drüber, aber.
50 Euro? Hallo?
Was?
Kostet.
Nee. Doch. Die wollen bei den neuen.
Nein, kostet 50 Euro.
Echt?
Ja, ist doch kein Problem. Dafür kriegst du ein komplett anderes Display.
Naja.
Also nicht das Display ist anders, sondern die Montur da ist halt dann anders. Mhm. Ja, wie das finde ich ist
okay. Wie die machst.
Wenn du 2500 Euro ausgibst, dann kannst du nochmal 50 Euro drauf zahlen. Das ist dann auch scheißegal.
Cebit. Also ihr wart ja nicht auf der Cebit.
Nö, aber ich habe immer mal gelesen, was da so abging. Aber erzähl du.
Ja.
Ja, ich war die letzten Tage oder letzte Woche. Von Dienstag bis Samstag habe ich mich tatsächlich auf der Cebit rumgetrieben. Den letzten Tag habe ich mir dann gesteckt, weil da meistens sowieso nichts los ist und dann nächstes Jahr ja auch abgeschafft wird. Und ja, man hat definitiv gemerkt, dass viel, viel weniger los war als so die letzten Jahre. Also das ist jetzt meine, ich habe es mal ausgerechnet, 9. Cebit.
Okay.
Seit 9 Jahren gehe ich da jedes Jahr hin. Das ist schon irgendwie krank. Also so die ersten Interviews für Radio Tux haben wir auch auf der Cebit damals aufgenommen. Das war dann halt anno 2001. So lange gibt es auch schon Radio Tux. Und so lange gehe ich schon auf die Cebit. Und ja, es war halt anders als die letzten Jahre so ein bisschen. Also so viele große Hersteller waren nicht da. Also zum Beispiel Novell und sowas. Also es waren schon einige, die man so gewöhnt war, die halt nicht da waren. Und das hat sich halt auch bemerkbar gemacht, dass halt 25% weniger Aussteller da waren. Manche Hallen waren komplett, waren nicht nur Besucher leer, sondern da war die halbe Halle halt auch abgesperrt. So dann so weiße Wände gestellt. Und man hat natürlich über die Wand drüber sehen können. Und war schon komisch. Also da hätte man vielleicht auch ein, zwei Hallen noch leer lassen sollen. Die haben halt versucht, alle Hallen auszufüllen. Dafür viele Hallen nur leer. Statt alle Hallen halb leer zu lassen, hätte man vielleicht noch ein, zwei Hallen schließen können oder so. Aber gut, das müssen die wissen.
Wie war denn so die Stimmung auf der Cebit, würdest du sagen, von den Herstellern und so? Also ist da jetzt, merkt man da wirklich so die Angst, da wird sich jetzt viel verändern oder war dann da doch eigentlich schon auch munteres Treiben?
Also ich war ja größtenteils in der Halle mit Open Source und sowas, da war auch Web Society, die Halle 6 und da war eigentlich sehr gute Stimmung, also mit allen Ausstellern, mit denen ich geredet habe, die waren hochzufrieden von der ganzen Veranstaltung und ja, das ist immer noch ein Thema, was halt tatsächlich immer mehr Besucher anzieht. Und ja, mit allen, mit denen ich so gesprochen habe. Ich habe aber halt tatsächlich nur mit den Leuten da in der Open-Source-Halle geredet. Die waren echt zufrieden. Und gerade am Mittwoch und am Donnerstag waren sehr, sehr viele Leute da. Und das sind halt die Business-Tage, ja. Also da war sehr, sehr viel los. Freitag dann wieder weniger. Und Samstag, ja, schwer einzuschätzen. Da hat sich das Bild schon komplett geändert. Also die Schlipsträger waren plötzlich in der Unterzahl und mehr die Beutelratten waren unterwegs. Obwohl es dieses Jahr gar nicht so viel abzugreifen gab. Also das hat man auch gemerkt, da ist die Krise auch angekommen. Früher bist du halt von einer Halle oder von einem Stand in den nächsten und überall war irgendeine Aktion, was weiß ich. Der eine hat irgendwelche Nägel in Wände klopfen lassen, der nächste hat rumgeschrien, hier Spiel XY und der nächste war alle Stunde Gewinnspiel ABC und hier hast du das gekriegt und da jenes. Das findest du halt kaum noch. Das ist so gut wie verschwunden. Also und das ist mir extrem aufgefallen, dass sowas viel, viel weniger nur noch von einzelnen Leuten praktiziert wurde. Und früher war das eine der Haupttätigkeiten, dass sich alle Leute angeschrien haben von jeder Seite. Und ja. Ich finde es auf der einen Seite echt angenehm, weil dieses Rumgeschreie weg ist. Auf der anderen Seite, für manche Leute, die da deswegen hingegangen sind, ist wahrscheinlich eher schade. Aber man merkt, die klare Orientierung von der CeBIT-Leitung ist halt, sich mehr auf Business-Kunden zu konzentrieren. Deswegen lassen sie auch den Sonntag wegfallen jetzt, also einen Tag kürzer nächstes Jahr. Und tja, schauen wir mal, wie es wird.
Okay, also das heißt, die CeBIT, dass die immer so jetzt immer mehr Privatkunden auch oder private Leute angezogen hat, das ist was die Messe jetzt ändern möchte. Also ja. Da eindeutig wieder mehr, also wirklich Business.
Ja.
Okay.
Ja, ja.
Und Privatleute, wo können die hingehen?
Was? Naja, ich meine, du kannst zum einen kannst du ja immer noch am Samstag gehen, zum anderen musst du halt auf Consumer-Messen gehen, also zum Beispiel auf die IFA in Berlin, die ist halt eine klassische Consumer-Messe, wo dann halt IT-Zeug vorgestellt wird, was halt, also Home, Entertainment, XY, neue Plasma-Bildschirme, was weiß ich. Das ist halt eine Consumer-Messe. Während halt die CeBIT eine zwar auch keine Industriemesse wie die Hannover Messe ist oder sowas, aber schon eher den Fokus hat auf Business, auf Geschäftskontakte und sowas. Ja, und, ja. Und für mich kann ich nur sagen, also ich finde die CeBIT immer noch sehr ansprechend. In meinem Bereich gibt es immer noch viele, viele sehr interessante Vorträge. Also ich habe viel über Samba 4 zum Beispiel gehört, über CRM und ja, alles, was mich halt so interessiert hat, habe ich halt Vorträge gehört. Und dafür ist es immer noch prima. Ich habe noch nicht mal alles geschafft, was ich mir eigentlich aufgeschrieben habe. Obwohl ich halt echt 4-5 Tage da rumgerannt bin. Und habe halt auch extrem viele gute Gespräche gehabt. Es war nett. Manche Leute sieht man halt nur selten. Ich habe jemanden getroffen, den ich auch schon 2 Jahre lang nicht gesehen habe. Und es war dann echt nett, sich mal wieder zu unterhalten und so. Also von daher, das ist schon, ja. Gut, bei den Open-Source-Leuten ist es natürlich auch teilweise immer eine große Familie. Da siehst du manche Leute, siehst du auf jeder Messe. Das ist dann schon witzig. Aber andere Leute sieht man auch extrem selten. Und es ist dann schön, die Leute mal wiederzusehen und halt auch neue Kontakte zu knüpfen. Was ist dann halt hier meine Business-Card, hier deine Business-Card, bla bla bla. Reden wir mal drüber. Und ja, so kommen echt ein paar interessante Kontakte zusammen.
Ah, okay. Die CeBIT ist ja übrigens auch, glaube ich, aus dieser Hannover Industriemesse raus entstanden, weil eigentlich mal da, also kommt wirklich so aus dem Business-Bereich und ist dann so schnell gewachsen, dass sie da ja abgespalten wurde irgendwann mal.
Ja, und die Keimzelle war ja auch diese Halle 1, die sie ja jetzt abreißen wollen, die ja letztes Jahr auch schon nicht mehr benutzt wurde. Da waren ja die Stände auch fest eingebaut, also da hat jeder der großen Firmen hatte da ihren fest eingebauten Stand. Da haben die, glaube ich, Millionen reingesteckt und die wird ja jetzt abgerissen. Aber die Messe ist einfach viel, viel zu groß. Die müssen eigentlich noch mehr Hallen da abreißen. Also seit der Expo 2000 waren da die Hallen nicht mehr ausgelastet.
Okay.
Und die ist einfach das größte Messegelände der Welt, glaube ich. Oder zumindest
in Europa.
In Europa ja. Auf jeden Fall, eventuell auch weltweit, ich weiß es jetzt nicht genau. Und ja, die ist einfach nicht ausgelastet, die ist zu groß. Die müssen mehr zumachen, erschließen.
Im Gegensatz zu Stuttgart, die ja da ja schon so an ein paar Grenzen gestoßen sind, habe ich jetzt neulich mal gehört bei.
Ja, das Konzept aber mit diesen kleineren, kompakten, schnell zugänglichen Hallen und auch sehr gut aufgeht anscheinend. Also nicht mehr so mega große Messegeschichten machen,
sondern lieber. Also auch auf der CeBIT läuft man sich halt auch ein Wolf. Also das ist furchtbar.
Ich glaube, auf der CeBIT war es da noch nicht so, dass da die Polizei diese komischen Roller da, diese Stehroller oder sowas verwendet, weil sie da, also weil man da wirklich so viel laufen muss, dass dann man dann sagt, okay, die können da mit diesen kleinen Flitzern da, die so bescheuert aussehen, finde ich, aber gut, müssen ja super praktisch sein. Ja, ich war vor ganz, ganz langer Zeit, also das war noch im letzten Jahrtausend, mal auf der CeBIT, so eigentlich wirklich nur so, also als so
Da warst du wahrscheinlich noch ganz jung, oder?
Ja, ich habe neulich ein paar Fotos entdeckt darüber, weil, also für mich war das wirklich da einfach ein richtig großes Erlebnis und da wurde man als Privatanwender auch wirklich schon beworben damals, ganz extrem. Also ich weiß noch, wir waren an so einem Stand damals, also ich war mit meinem Vater da, also schon lang her, und dann wurden da so die ersten, ich glaube, waren es die ersten Digitalkameras, ich weiß es nicht mehr genau, beworben mit so einem schönen Drucker. Und da gibt es jetzt noch ein paar alte Bilder von uns. Das muss, also war damals, weiß ich, super aufregend, dass man da ein Foto machen konnte und dann hat es die Frau irgendwie 2 Sekunden später ausgedruckt. Das war toll. Und ich muss sagen, ich habe beim Ausmisten noch ein altes Gewinnspiel entdeckt von Microsoft. Ich habe jetzt leider die Frage vergessen. Aber, also es war 98 oder 99, die CeBIT, und ich habe jetzt überlegt, was wohl passieren würde. Also damals sollte man eben mit dem die Antwort faxen. Was wohl passieren würde, wenn ich das jetzt da denen mal hinschicken würde. Einfach so, was zurückkommen würde. Vielleicht sind sie ja nett und sagen, Mensch, der liebe Junge, der kriegt von uns ein Office-Paket oder so, ja. Aber vielleicht kriege ich auch Ärger. Nee. Ja, können wir mal in den Chat schauen. So.
Da ist nichts los gerade.
Ist nichts los?
Nee, da ist heute tote Hose.
Okay. ich weiß jetzt nicht, ob wir mal so durchgehen können. Und zwar, Jens und ich, wir haben uns da vorhin ja gerade schon drüber unterhalten, über Wolfram Alpha. Mhm. Kannst du kurz was dazu sagen?
Wolfram Alpha ist jetzt so auf der einen oder anderen Webseite aufgetaucht als der Google-Killer, wurde das öfter mal betitelt.
Genau, ja.
Schon wieder einer.
Ja, aber diesmal wirklich.
Aber diesmal geht es also richtig zur Sache. Also es ist ganz interessant irgendwie, was da so berichtet wird darüber. Es ist sehr wenig bekannt. Auf der Seite Wolfram Alpha kann man auch noch nicht viel erkennen. Da heißt es nur, dass es ab Mai losgeht. Mhm. Und zwar hat die Firma jetzt, wenn ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig sage, dass die Firma, die das Programm Mathematica rausbringt, die haben also mittlerweile wohl mit 100 Entwicklern an dieser neuen Suchtechnik gearbeitet, die sich unter dem Namen Wolfram Alpha verbirgt. Und die haben versucht, eine Suchmaschine so zu programmieren, dass sie nicht nur in Indexen sucht und Ergebnisse daraus liefert oder anzeigt, sondern dass man quasi Fragen stellen kann. So ein bisschen wie das immer auf der einen oder anderen Semantic Web Konferenz oder Vorträgen genannt wird, dann auch konkrete Antworten liefern kann. Also die berechnet quasi die Suchanfrage von dir deutlich mehr als jetzt bei Google, die einfach nur quasi im Index nachschaut.
Also
ich habe bei einem Redakteur, bei dem ich das jetzt gelesen habe, ich weiß leider auch nicht mehr, welche Nachrichtenseite das war, ich gucke ja doch auf der einen oder anderen mal nach, der hat es wohl getestet und war sehr beeindruckt von dem, was diese Wolfram Alpha bisher kann. Und es wird, denke ich, spannend, dann im Mai zu schauen, wie das wirklich funktioniert und wie viel Inhalt und wie viel Content das Ding wirklich verarbeitet.
Ja. Also, wenn ich mir das mal so richtig vorstelle, also muss man natürlich aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwie die super intelligente Maschine erwartet, aber ist es dann wohl so, dass ich, also wenn ich jetzt in einer gewöhnlichen Suchmaschine meiner Wahl so was herausfinden möchte, gebe ich ja so ein paar Schlagwörter ein. Ich sage jetzt zum Beispiel einfach mal Wetter Stuttgart. Und dann kommen eben ein paar Ergebnisse und mehr oder und ab und zu oder ja, mal häufiger oder mal weniger häufiger ist dann wirklich so unter den ersten drei, sage ich mal, da auch das dabei, was ich wirklich suche. Und bei Wolfram Alpha ist es dann wohl so, dass ich eingeben kann die Frage, also zum Beispiel, wie ist das Wetter morgen in Stuttgart?
Genau, so okay. Der Art.
Also ist natürlich super faszinierend. Also
es wird auch wahrscheinlich nicht in allen Gebieten funktionieren, oder wie genau, und am Anfang wird es bestimmt noch nicht so stark sein, wie es dann, wenn es sich entwickelt.
Ja.
Ich habe jetzt, wo hatte ich es gerade noch, mal, also auf die Seite findet man, beziehungsweise jetzt momentan die Platzhalterseite findet man auf wolframalpha.com. Zusammengeschrieben.
Aber das kann man jetzt noch nicht ausprobieren.
Nee, da ist so ein Suchfeld zwar jetzt schon da, aber wenn man draufklickt, heißt Launching im May 2009. Ja. Also,
dann müssen
das
wir
kommt noch.
Da nochmal drüber reden.
Auf jeden Fall. Ich habe mir auch überlegt, dass wir es erst da machen, aber nachdem es jetzt schon angekündigt wird, ja.
Ja, ansonsten sind wir durch mit dem Thema, oder?
Ja, viel mehr kann man dazu jetzt erstmal nicht sagen, denke ich.
Nee, ich glaube, abwarten und dann mal ausprobieren und gespannt sein. Ja. Also dann, und wenn das dann wirklich so funktioniert, wie ich mir das, also wie man sich das so ausmalen kann, dann...
ich meine, selbst bei Google wird es ja oft gemacht, also ich sehe das immer in unseren Statistiken, dass Leute Fragen stellen. Ja, also da steht dann halt, wo finde ich bla bla bla, Fragezeichen, Duck. Bei Google eingetippt und dann findet Google halt die einzelnen Worte und leitet dich auf irgendeine Webseite, wo halt zumindest irgendwas in der Art schon mal zumindest die Suchworte drin waren.
Also ich mache das ganz oft, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendein Problem habe mit meinem Betriebssystem oder irgendwie mir ist wieder der Akku aufgeplatzt. Ja, der Laptop-Akku irgendwie, keine Ahnung, war zu heiß oder so. Und dann habe ich da auch wieder was drüber finden wollen und dann stelle ich auch quasi
Fragen.
Ja, okay. Nicht unbedingt eine Frage, damit Fragezeichen und so, aber den Inhalt einer Frage ungefähr in Stichworten wiedergegeben, um natürlich Ergebnisse zu finden, die, weil eigentlich hat irgendwie jeder schon die Frage schon mal gestellt. Also ich hatte bisher eigentlich fast noch nie den Fall, ob es jetzt ein Flash war oder ein ActionScript oder irgendwas. Ja, es gab eigentlich immer irgendwo in irgendeinem Forum schon jemand, der die Frage gestellt hat. Und so versucht man natürlich dann darüber die Antwort zu finden. Cooler wird es natürlich jetzt wirklich, wenn zum Beispiel eine Suchmaschine dann quasi gleich die Antwort aus diesem Forum, wo das drin steht, dir liefert und nicht erst den Link dazu. Also das Ganze klingt sehr interessant und wir warten jetzt einfach mal ab, was dann im Mai, wenn es denn dann auch wirklich rauskommt, es wird ja öfter auch mal verschoben, sowas, was dann wirklich dabei rauskommt.
Okay.
So, ja.
Ja, sonst, wie sieht's aus? News so allgemein? Ist euch irgendwas aufgefallen? Jens, du bist ja meine News-Maschine eigentlich. ich habe schon lange nichts mehr gehört.
Ja. Es gibt, heute hat Apple ein kleines Update von dem iPod Shuffle rausgebracht, der jetzt mit VoiceOver funktioniert. Das heißt, der liest dir deine Titel vor und sowas, weil der hat ja keinen Bildschirm.
Ja, und Twitter hat mir schon gesagt, es gibt Unterschiede, wenn du das an einem Windows oder einem Mac ransteckst. Das fand ich ja lustig. Also ich hab nichts drüber gelesen, aber nicht nur du bist jetzt meine mein News-Dingsbums, sondern Twitter mittlerweile auch. Furchtbar.
Aber, ja, okay, dann kann das vorlesen. Ja.
Ja.
So.
Der sagt dir halt dann, was du gerade hörst. Ja. The Beatles... Blablabla. Bla, bla,
aber nur, wenn ich das möchte. Klar.
Du drückst also, dann drauf.
Der liest ich jetzt nicht ich möchte jetzt drauf. Wissen, wie nee, nee. Der, also der sagt jetzt nicht immer, so, nächster Titel, Beatles, Let It Be. Viel Spaß, ihr iPod-Shuffle.
Ja, ungefähr so. Ja. Hey, draußen so fährt gerade einer mit dem Skateboard rum.
Ja.
Ja. Okay. Nee, sieht ganz nett aus, ist halb so groß jetzt nur noch wie der erste, der war ja schon sauklein. Kann 4 GB, kostet 75 Euro. Und vielleicht ganz nett, ganz interessant. Kann jetzt auch Playlisten und nicht nur Shuffle. Dann, weil ich jetzt gerade bei Apple bin, Apple stellt am 17. März um 10 Uhr Ortszeit San Francisco, 18 Uhr hier, ein Special Event und stellt dort dann die Vorabversion von dem iPhone OS 3.0 vor.
Juhu.
Und das liefert uns dann auch wieder ein bisschen Stoff vielleicht. Gerade auch dem Ingo, der ein schönes iPhone hat und der dann da vielleicht seinen Senf dazugeben kann, aber das toll findet.
Wenn es da dann den Hack dann dafür schon gibt gleich, dann...
Das ist für dich das erste 18.01 Hack OS 3.0 Vorabversion. Ist draußen, Jailbreak.
Genau, ohne Jailbreak kommt bei mir keine Version aufs iPhone. Ist ja bei diesem ganzen ja. Mac-Podcast ist genau andersrum. Die sagen immer, ja, ich finde das alles so toll, wie es ist. Und wozu braucht man eigentlich einen Jailbreak? Ich bin eher der Typ, das Ding braucht man nicht, wenn man nicht mindestens einen Jailbreak drauf macht. Aber gut.
Ja, dann jetzt noch was anderes. Eine Apple-Geschichte, die Gerüchte verdichten sich um ein Netbook Touch 10 Zoll von Apple, aber nur so viel.
Hätte ich auch was von gehört.
Ich könnte mir vorstellen, dass das neue OS, iPhone OS dann da drauf läuft.
Wenn es immer noch ohne UMTS ist, dann, was soll der Scheiß?
Nee, das ist natürlich dann auf jeden Fall. Sicher. Das ist ja so ein kleines Mittrageding.
Das werden wir mal sehen.
Also das wäre da, ganz voll scheiße.
Ja, da bin ich, noch nicht ganz sicher, dass Apple das tatsächlich...
Okay, weg mit Apple hier, zack.
Dann kommen wir mal zur
Nachwuchsprobleme bei IT-Freiberuflern. Trotz Wirtschaftskrise, werden da Leute gesucht, die im IT-Bereich freiberuflich arbeiten. Nur so als Nebeninfo, also
falls
das Ganze ist
jetzt
zitiert, so von heise.de. Nee, von Golem, sorry. Ich bin schon voll gebrandet hier. Wenn man unter 40 Jahre ist, 65 Euro Stundensatz verlangen. Und wenn man über 40 Jahre ist, kann man auch 72 Euro Stundenlohn verlangen.
So, trotz Krise, ja.
Trotz Krise.
Okay.
Also geht in die IT, bietet euch an.
Genau, macht euch zu Huren, bietet euch an.
Ja.
Also es ist nicht so lustig, so selbstständig zu sein. Das kann ich euch sagen.
Ja.
Ist schon stressig.
Selbstständige brauchen ja auch immer so einen Firmenauftritt, ich sag's.
Und CRM.
CRM, Open Source und so weiter. Ja.
Und Ingo hat auch immer gute Ratschläge. Der kostet auch nur 180 Euro die Stunde. Das ist also ganz günstig. Ja, und auch eine gute Nachricht gibt's noch. Was heißt gute? Also eine, die jetzt nicht ganz so mini ist, dass sie nicht erwähnenswert wäre. Google führt ein neues Interest-Based Ad-System ein, was quasi das Suchverhalten der Nutzer auf den Webseiten von den Werbekunden von Google analysiert und denen dann wiederum besser zugeschnittene Werbung liefert. Das hört sich jetzt erstmal positiv an und Google verkauft das auch schön positiv.
Was,
die Frage ist immer, als Nutzer will man das, ja? Weil angenommen sagt jetzt irgendwer zu mir, recherchiere doch mal kurz nach einem Concept Car von Automotorsport. Von Automotorsport, bei Automotorsport irgendwie Opel oder sowas, keine Ahnung. Dann suche ich da und gucke mir noch ein paar Videos an und sammle mal ein paar Materialien und dann kriege ich, ab da werde ich dann als Autofan eingestuft und kriege dann nur noch Werbung dazu. Kann man mögen, muss man nicht. Und überhaupt diese ganze Datensammelei ist natürlich überhaupt immer ein Thema, ob man das will oder nicht. Man kann sich natürlich da wären gegen, wenn man einfach mal die Cookies nicht erlaubt.
Ja,
also
bin ich ja sowieso.
Das wäre schon mal der einfachste Trick.
Bin ich ja sowieso dafür. Also Cookies von Sternchen.google definitiv nicht erlauben. Also, na gut, ich meine, wenn man die ganzen Google-Dienste braucht, so Google, was weiß ich, Kalender, Google, such mich mal, dann ist es vielleicht schlecht, aber ich bin ja sowieso dafür, dass man Google nur als Suchmaschine verwendet. Vielleicht noch Google Earth, aber alles andere.
Picasa vielleicht
noch.
Nee. Und dann die Webalben mit Gesichtserkennung.
So gut, gute Idee.
Genau, damit Google dann auf jedem
Der Andi Ingo, der hat dich schon hochgestellt mit Gesichtserkennung und so. Du bist jetzt nicht mehr
anonym. Ja, dich kennt man jetzt.
Ach, bei Google.
Nee, das habe ich natürlich nicht gemacht.
Kann man da irgendwas gegen tun?
Nee, ich glaube, wenn du auch einmal da drin bist. Oder ich meine, wenn dich ein Freund da hochlädt, hast du auch nichts. Da kannst du
ja, aber da musst du. Warum nicht? Ich habe doch das Recht an meinem eigenen Bild, oder? Wie ist denn das?
Ja, natürlich hast du es, aber
Google
macht ja auch nicht
ein heikles Thema. So mit
Google sucht ja nur das zusammen. Der sagt ja nicht hier, mach irgendwas damit. Also von daher weiß ich nicht. Ah, gut, ist ja natürlich vielleicht ziemlich. Ist jetzt ziemlich vage alles, was wir hier sagen, rechtlich gesehen.
Apropos aber so funktioniert das nicht. Ich habe heute Mittag jemanden gefragt, ob er nicht mal einen Podcast kommt und ein bisschen was über Recht erzählt. Vielleicht kriegen wir das ja demnächst auch mal hin.
Das wäre auch mal schlecht.
Also ich habe auch auf der CeBIT echt nette Sachen ausgemacht, wo wir dann hier demnächst mal mehr über Groupware-Themen reden. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Die kommen dann hier ins Studio, weil ich gedacht habe, ach CeBIT, ich werde mal mehr gucken und mal keine Interviews machen, wo dann halt nur blöde Hintergrundgeräusche dabei sind. Ich mache mal vornehmlich Interviewtermine aus und da sind jetzt ein paar rausgekommen und ich hoffe mal, dann werden wir hier auch mal ein paar Themen machen. Vielleicht ohne euch zwei, dann mache ich nur alleine, dann suche ich mir hier nur einen raus, setze den mal hin. Und dann reden wir mal über ein Thema. Mal schauen. Also nur so viel noch zur CeBIT. Okay. Dann Chemnitzer Linux-Tage. Oder habt ihr noch was? Habt ihr noch irgendwas auf der News?
Nee.
News-Schiene?
Jetzt fällt mir gerade spontan nichts ein.
Na, ihr könnt ja noch im Internet ein bisschen rumsurfen. Also Chemnitzer Linux-Tage, die sind nächstes Wochenende jetzt, 14. 15. März. In Chemnitz, an der TU Chemnitz. Und Radetux wird natürlich auch vor Ort sein, wie die letzten Jahre schon. Wir werden ein Live-Programm haben, was ihr auf unserer Webseite auch runterladen oder euch zumindest mal angucken könnt, welche Themen wir schon mal rausgesucht haben. Wir werden also ja jede Stunde so 2, 3, 4 Interviews haben, also richtig voll gepackt mit vielen, vielen interessanten Themen. Wir werden eine eigene richtig kleine Kuschelecke vor Ort haben. Mhm. Und wenn ihr zufällig in Chemnitz seid, dann kommt doch einfach vorbei, sagt doch mal Hallo. Oder ihr hört natürlich die ganze Zeit unseren Livestream. Wir werden also von circa 9 Uhr bis 17, 18 Uhr jeden Tag dort dann senden. Und ja. Tja, ich hoffe mal, ihr habt Spaß dabei. Es werden viele, viele gute Interviews rauskommen, die dann bei uns wieder in den Podcast reinfallen und die ihr dann natürlich auch noch nachhören könnt. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir das Vortragsprogramm jetzt nicht so angeguckt, aber da sind sicher auch einige sehr interessante Sachen dabei. Aber ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit mit am Stand sein. Wir sind diesmal 3 Moderatoren. Gucken wir mal, dass wir uns das gut aufteilen. Aber wir müssen jetzt noch ein bisschen am Morgen früh werde ich schon mal losfahren. Wir müssen noch ein bisschen an der Technik schrauben, an unserem Senderechner und hoffen mal, das geht morgen alles noch gut, dass wir dann richtig schön live streamen können. Also Ansgar ist da gerade noch dran, der bastelt noch ein bisschen was für unsere Homepage und der bastelt auch noch am Rechner rum, dass das alles mal ein bisschen einfacher wird, auch mit einer automatischen Aufnahme und sowas. Da bin ich mal gespannt, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Ja, aber apropos, die Chemnitzer Linux-Tage, also ich habe am ich weiß nicht, Jens, du kennst auch diese Flyer-Maschinen. Mhm. Dieses Flyer-Maschinen.de. Ja. Und eigentlich bin ich ein bisschen unzufrieden mit denen, weil die es schon wieder ein bisschen verbockt haben. Ich habe gerade auch eben nochmal eine E-Mail hingeschrieben. Ich weiß nicht, was die da machen. Auf jeden Fall, ich habe am Montag Plakate bestellt, 4 Stück, weil wir noch welche für die Messe haben wollten mit neuem Sponsor-Logo und Pipapo und
ja.
Du hast die ja noch schnell gemacht und ja, habe extra ein bisschen mehr Geld bezahlt, weil ich gesagt habe, ja, schippt mir das mal so schnell wie möglich, dass das bis Mittwoch da war. Und ich habe auch Dienstagmorgen die Mail gekommen, ja, ist rausgekommen. Und habe ich gedacht, okay, dann sitzt du mal am Mittwoch den ganzen Tag zu Hause und wartest, bis der Paketmann kommt. Und wer kam? Ja, niemand. Habe ich dann Mittwoch angerufen und gesagt, Leute, kam nicht, wo ist? Ja, gucken wir nach. Dann kam heute eine Mail, ja, wir schicken es raus, es ist morgen bei Ihnen. Und ich gesagt, ja, was soll ich morgen damit? Morgen bin ich nicht mehr da.
Also, okay. Hast du denn gesagt, sie sollen es dann wenigstens gleich nach Chemnitz schicken?
Dann habe ich dann probiert. Dann haben sie gesagt, ja, geht nicht. Haben wir schon zu unserem Paketdienstleister gegeben, nun ist zu spät. Dann habe ich gesagt, ja, prima, und nu? Jetzt habe ich gerade nochmal eine E-Mail hingeschrieben. Ja, was sie jetzt vorschlagen. Also das ist... Okay.
Also ich habe die bisher immer, also auch bei anderen verschiedenen waren die immer relativ kulant, wenn dann irgendwas schiefgegangen ist oder auch was falsch gedruckt wurde.
Da aber jetzt offensichtlich drauf, nicht.
Spekulieren. Ja, das weiß man jetzt ja noch nicht, was sie machen.
Ansonsten Fixtermin vereinbart, nicht eingehalten, jetzt kannst du vom Kaufvertrag zurücktreten.
Ja, ist es so?
Ja.
Klar.
Okay. Hm.
Das heißt...
Du hast ja für eine Leistung bezahlt, die du nicht bekommen hast.
Na gut, aber die haben wahrscheinlich in ihren AGBs irgendwas stehen, dass
Das funktioniert aber nicht.
Ja.
Also ich glaube, da hast du, also wenn es wirklich, also wenn man sowas vereinbart mit Schnelllieferung und dann machen die, verbocken die es irgendwie und schaffen es nicht, dann können die auch nicht kommen mit, wir schicken es ihnen nach und damit ist das Thema vom Tisch oder so. Das geht nicht.
Also, nee, du hast ja explizit dafür bezahlt.
Genau.
Und die Leistung hast du nicht bekommen und somit, ja, kannst du da zurücktreten.
Dann muss ich mich da nochmal schlau machen. Also,
aber jetzt, ja, warte mal ab, was diese dazu sagen. Die sind meistens
vielleicht sind die auch ganz arg nett.
Kulant. Also es waren meine Erfahrungen bisher, nicht jetzt nur mit denen, auch mit anderen mal dann immer, dass die...
Ja,
wir dann nochmal das Gleiche schicken oder nochmal irgendwie anders oder auch irgendwie dann nichts verlangen und kriegst es trotzdem oder irgendwie so. Also
ja, das Problem ist ja auch nicht, dass, also wenn sie es irgendwie wieder hinkriegen, habe ich ja auch nichts dagegen, aber da ich letztes Mal schon Probleme mit denen hatte und diesmal schon wieder was, dann weiß nicht.
Ja, dann
habt ihr andere Ideen, wo man sowas, also wo man so Flyer und Plakate und was weiß ich drucken kann?
Flyer-Pilot, Flyer-Alarm.
Ja, die gibt's alles. Die
gibt's
und
tun alle mehr oder weniger
gibt's
gut.
Gibt's da so eine Hitliste oder sowas? Oder welche sind denn gut? Also
das kommt immer drauf an. Es gibt halt welche, die machen diesen Darbesser. Dann gibt's der andere, der kann Aufkleber, das kann der eine nicht. Der eine stanzt dir die aus, der andere hat nur vorgefertigte Vorlagen. Der eine hat solche Papiere, der andere solche. Also ich würde es mal eher von deinen Anforderungen abhängig machen als vom Anbieter. Außer wenn du jetzt immer, also wenn du jetzt wirklich die Basics willst, ein DIN A6 Flyer und ein Plakat in DIN A1 oder 0 oder was auch immer, dann das kriegst du bei allen eigentlich mittlerweile. Okay.
Also ich fand es ja eigentlich gut, dass ich die Sachen da hochgeladen habe schnell und kurz Zeit später kam, ja, ihre Sache ist in Druckauftrag gegeben worden und nächsten Tag kam die E-Mail, wir haben es verschickt. Bis dahin war ich perfekt zufrieden. Hab gedacht, super, klasse, haben die drauf. Ist morgen bei mir. Und dann wieder so ein Käse.
Ja, und weshalb kam es dann nicht? Das lag ja dann am, vielleicht an dem...
Keine Ahnung, die haben eine Paketnummer mitgeschickt, die habe ich im Internet eingegeben. Dann der Paketdienstleister sagt zu dem Thema, haben wir nichts, keine Ahnung, ob die es verbockt haben, ob es der Paketdienstleister verbockt hat, weiß ich nicht. Ist mir im Grunde auch völlig Bums. Mhm. Also, warum es nicht kam, ist mir egal. Ich will bloß das Zeug haben.
Ja, nee, verstehe ich gut.
Und das ist halt echt ärgerlich.
Klar, kann ich verstehen. Also, was ich so ab und zu mal miterlebe, ist so, dass so Firmen sich immer sehr, also bestimmt oft gibt es, also viele, viele Fälle, da gibt es Probleme und dann sind die Firmen wirklich, also da will ich eine tolle Lösung zu finden, dass man sagt, okay, ist jetzt in Ordnung. Also ich spreche jetzt davon, dass eben mal irgendwas nicht so läuft, wie man es eigentlich vereinbart hat. Man bestellt zum Beispiel wieder Ingo irgendwas und es kommt nicht rechtzeitig. Dann gibt es ab und zu mal so Firmen, die machen dann schon da gut mit und man findet eine Lösung. Aber man kriegt es doch schon auch häufig mit, dass dann die Firmen da so quasi ein bisschen so ihre Größe oder ja so ausspielen oder sage ich mal vielleicht ein bisschen die Unwissenheit oder die Angst von uns einzelnen Konsumenten, wo wir denken, okay, also gegen da wollen wir uns jetzt auf keinen Ärger einlassen oder sowas. Ja. Das finde ich schon ganz schön ärgerlich. Ja, gibt's, glaube ich, kennt jeder wahrscheinlich.
Ja, viele Beispiele. Die ganzen ja, Betrüger, die springen auch auf die Masche auf, dass sagen, sie waren zu der Zeit auf der Website, dann müssen sie 100 Euro zahlen und wenn nicht, dann sind sie gleich vor Gericht und viele zahlen es natürlich zum Beispiel. Mhm. Also es geht ja, schlägt ja in eine ähnliche Kerbe.
Ja, und bei der CT hat man ja auch immer diese Vorsicht Kunde Dingsbums-Rubrik. Da sind ja auch meistens Horror-Stories. Da denke ich immer, Gott sei Dank, so schlimm war es bei mir noch nicht. Aber es ist halt ja oft sehr ärgerlich, sagen wir so.
Ja.
Mhm.
Ja. Also viel zumindest zu meinen Erfahrungen jetzt mit dem einen Anbieter. Ich weiß nicht, wenn ihr noch andere Ideen habt, wo ihr sagt, da hatte ich noch nie Probleme, sagt mal Bescheid.
Also ich hatte jetzt bei denen bisher auch noch nicht Probleme.
Okay, dann habe ich einfach Pech. Ich hatte ja letztes Mal schon dieses Pech. Also letztes Mal, ich habe Flyer bestellt. Okay, die hatten den Fehler. Soweit kein Problem. Ja, habe ich reklamiert. Haben sie gesagt, haben sie anerkannt und haben neue geschickt. Aber was dann passiert ist, das ist noch die beste Story überhaupt. Die haben es, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Auf jeden Fall ist das Paket nicht bei mir angekommen, wo es hätte ankommen sollen. Die haben wahrscheinlich meine Adresse bei Google gegoogelt und haben sich gedacht, das ist doch unser Kunde und da steht eine Adresse und da schicken wir es hin.
Oh Gott.
Also, die haben es auf jeden Fall an eine Adresse geschickt, die ich nicht in ihrem System eingegeben habe.
Geil.
Das muss man sich mal vorstellen. Ich gebe denen eine Lieferadresse an, ich gebe denen eine Rechnungsadresse an. Okay, die waren beide unterschiedlich. Aber das Paket ist weder bei der Lieferadresse noch bei der Rechnungsadresse angekommen. Ich meine, kann ja mal sein. Vielleicht hat man im System irgendwie Scheiße gebaut, kommt aus Versehen bei der Rechnungsadresse an. Gut, hätte ich noch verstanden. Aber nein, das Paket ist irgendwo angekommen, nämlich bei meinen Eltern. Ich habe gedacht, Leute, das kann nicht sein. Das absoluter Witz. Ich meine, ich habe es dann wiedergefunden, nachdem sie mir dann gesagt haben, ja, ist da und da abgegeben worden. Ich sagte, wie da und da abgegeben worden? Das ist, hier war meine Adresse in Stuttgart und das Paket ist in Berlin gelandet. Wie ist es denn da hingekommen? Und ich bin, also ich kann es natürlich nicht beweisen, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, die haben Google genommen, haben sich eine Adresse von mir rausgesucht und haben das Zeug da hingeschickt. Ich kann mir sonst nicht erklären, wie sie das gemacht haben.
Fragt sich, warum sie nicht einfach die Lieferadresse genommen haben.
Fragt mich, beim ersten Mal haben sie es ja richtig gemacht. Also erstes Mal kamen die Sachen ja an meine Lieferadresse, das war ja richtig.
Mhm. Gut,
da war halt bloß ein Fehler und den habe ich halt reklamiert. Und ich meine, von daher ist es aus Kulanzgründen echt prima, weil die nächste Lieferung muss sich nicht bezahlen. Aber dass die dann völlig...
lustig.
Und das hier waren jetzt meine zwei Erlebnisse mit Flyer-Maschinen. Und da weiß ich nicht, entweder läuft es in dem Laden irgendwie drunter und drüber oder ich habe einfach zweimal echtes Pech gehabt. Oder ich weiß nicht.
Ja. Also sind wahrscheinlich alles so kleinere Spelunken.
Nee, das gibt mittlerweile kann man also es gibt zwei verschiedene Arten oder es gibt vielleicht auch noch mehr Arten dann von Druckereien, aber jetzt für solche, man kann es unterscheiden, diese Online-Druckereien und in klassische Druckereien. Mhm. Die Online-Druckereien, die sind auf den Workflows sehr optimiert. Die bieten immer nur zwei, drei Varianten an Papier an. Die ist wahrscheinlich ein ganzes Tag läuft eine Maschine mit einem Papier. Die Einrichtungsgebühren spart man dadurch. Das wird nicht mehr auf einen Flyer eingerichtet, die Maschine, sondern es werden mehrere Flyer auf einen Bogen optimiert draufgebracht. Und der Workflow ist bei denen sehr, sehr, sehr optimiert. Und deswegen ist auch alles standardisiert. Du kannst also sehr wenig Variablen auch nur einstellen. Dafür ist es sehr kostengünstig und oft auch vom Druckergebnis dann auf diesem Papier mit dem Standard auch wirklich nicht schlecht. Sobald man aber was Spezielleres will mit Stanzen oder besonderes Papier oder besondere Verarbeitung oder ein besonderes Format, also da gibt es wirklich sehr viele Varianten, dann wendet man sich im besten Fall an eine klassische Agentur, klassische Druckerei, und da kriegt man dann auch eine andere Betreuung. Ja? Also da kennt man dich dann auch. Und deswegen, wenn man es quasi billig will und standardisiert und es reicht einem quasi ein normaler Standardflyer, dann bietet sich das an. Bei allen anderen Sachen muss man sich dann eher an klassische Druckereien wenden.
Ja. Ich meine, vom Druck her war ich auch begeistert. Also das sah gut aus. Die Flyer sahen echt gut aus und da war auch nichts, also jetzt bei der zweiten Charge nichts auszusetzen. Das war ein super Druckergebnis, ein super Druckerzeugnis. Aber halt der andere Stress war ein bisschen seltsam. Aber ich habe auch neben dem nur noch was mal bei Laserline in Berlin gedruckt. Also das war halt wesentlich viel, viel teurer. Und ja, war aber auch okay. Das ist halt immer so die Frage. Ob man ein bisschen mehr bezahlen muss, dafür vielleicht weniger Stress hat oder...
Ja, eigentlich geht es standardisiert schon gut. Aber es kann natürlich wirklich auch sein, dass sich da dann leicht mal was verzwirbelt. Wenn die da so und so viele 1000 Flyer-Aufträge am Tag bearbeiten.
Klar.
Ja, klar. Und wenn ich nur 4, 5, 6, 7 Plakate haben will, ist das natürlich für die auch echt ein kleiner Auftrag.
Ja. Auf der anderen Seite ist es vom Preis her ungefähr, wenn du jetzt 40 Euro zahlst für 1000 Flyer und ich die bei einer klassischen jetzt mal wirklich einfach nur einen Beispielpreis nenne, dann kostet 300 Euro.
Ja, klar. Genau. Ja, so ist
dafür hat man dann auch wirklich nochmal eine andere Qualität, es wird nochmal anders überprüft auch, deine Druckdaten, und du hast natürlich viel mehr Variablen, die du angeben kannst.
Ja.
Ja, klar. Also prinzipiell kann man ja sagen, wenn man so in diesen Standard, in diesen Standardrahmen reinpasst, dann ist es ja wirklich was, wovon wir Kunden ja absolut profitieren, dass sich da eben Leute hingegangen sind und da versucht haben, so diesen ganzen Prozess so zu optimieren. Und wir sparen dann ja wirklich Geld. Wenn dann halt irgendwie, sage ich mal, die Organisation dann im Hintergrund nicht stimmt, dann kommt halt sowas raus wie beim Ingo. Und das ist halt was. Das passiert einmal.
Vielleicht bestelle ich es nächstes Mal einfach.
Ja, sollten wir vielleicht.
Ja, aber
vielleicht haben die Ingo, haben die so als Sonderkunde
eingetragen.
Genau. Wir haben schon gesehen, der macht irgendwas mit Radio, den ärgern wir jetzt mal besonders. Oder sowas, keine Ahnung.
Ja, dafür hast du sie jetzt besonders geärgert.
Ja, das war bestimmt keine gute Werbung. Garantiert nicht.
Du, aber auch schlechte PR ist
PR.
Ja. Genau.
Genau, die Trefferzahlen gehen jetzt gleich in die Höhe bei denen. Die wundern sich, was los ist.
Ja, die zwei Live-Hörer, die wir heute haben.
Nee, wir haben mehr.
Okay.
Also es sind 10 Stück.
Wenn wir jetzt alle mal drauf gehen. Hallo, Live-Hörer. Ich mich gerade an dieses Video. Hallo, Hand.
Also letztes Mal haben extrem viele unsere Kamera benutzt. Also da mussten wir richtig winken. Da war so viel im Chat los und die Leute standen voll auf unsere Webcam. Die sind diesmal alle weg. Ich weiß auch nicht.
Die ist voll auf mich gerichtet heute.
Ja.
Ja. Hallo Welt.
Okay, ich habe noch eine Sache, aber...
Ich wollte mal noch ganz kurz, weil wir gerade bei Kamera sind, sollen wir mal so eine, dass wir weg vom Radio hin zu TV und Video. Das ist ja so der Megatrend gerade.
Ja? Was? Video?
Die Radio Tux Video Podcast Show.
Nee. Also kannst du gern machen.
Ist aber mal so eine Idee.
Also ich mache Radio.
Ich habe keine Lust, immer vor jeder Sendung zu duschen.
Also Geruchsfernsehen ist noch nicht erfunden worden.
Nee, aber so einfach.
Nee. Na gut, so wie du mir ja auch, da wäre es auch wirklich dann angebracht.
Schon für uns alleine.
Da gibt es da nicht irgendwelche...
Da musst du mal deinen Schlafanzug zu Hause lassen.
Open-Source-Programme, ja. die während dem Stream gleich so mich duschen.
Was?
Das gibt's noch nicht.
Das ist die Marktlücke. Du hast eben die besten Geschäftsideen.
Hm. Ja, Ingo, was du wolltest, genau. Du wolltest jetzt ein ganz anderes, also jetzt.
Ich wollte jetzt noch ein ganz anderes Thema anschneiden, wenn euch das nicht stört. Und zwar, geht's um RAID-Systeme, beziehungsweise speziell NAS, also Network Attached Storage.
Gut.
So gut, interessiert dich das?
Ja.
Da habe ich mir jetzt mal eins, ja, so geholt. War auch nicht sehr billig.
Wie heißt das?
Das ist ein Netgear Ready NAS.
Oh, Netgear, die habe ich nicht sehr gern.
Die hast du nicht sehr gern, warum nicht?
Weiß ich auch
nicht. Was heißt das? Ist das dann, also ein RAID ist doch eine synchrone Festplatte, oder?
RAID heißt Redundant Array of Independent Disks. Und je nachdem, welches RAID-Level du nimmst, hast du halt eine bestimmte Ausfallsicherung. Also du kannst im einfachsten RAID-Level 1 hast du zwei Festplatten und auf jeder Festplatte wird das gleiche geschrieben. Aha. Wenn also eine ausfällt, kannst du sie rausziehen, die andere funktioniert immer noch mit allen Daten. Kannst du eine neue reinschicken und dann wird die wieder rüber kopiert.
Also immer gibt quasi auch die Chance, dass zweimal, also bin ich abgesichert.
Ja, genau. Du bist einfach abgesichert. Es gibt noch andere RAID-Level. 5 ist wahrscheinlich am meisten gebraucht, wo du halt 6, 7, 8, 100, keine Ahnung, wie viel Festplatten hast. Sobald eine ausfällt, kannst du dich schnell austauschen. Fallen mehr aus, ist halt blöd, dann ist das Ganze futsch. Also es kommt immer darauf an, was man da nimmt für ein RAID-Level. Und da mir mein RAID, was ich vorher hatte, so ganz komische Probleme gerade macht, also das Linux sagt immer, find er nicht, und das ist so ein Hardware-RAID, LSI Mega-RAID mit 8 SATA-Dingern dran, und da habe ich jetzt ziemlich Angst, dass meine Daten irgendwie futsch sind. Also ich weiß nicht, ob der RAID-Controller eine Hacke hat oder was auch immer da passiert ist, und so ein RAID-Controller kostet auch 500 €, also zumindest diese LSI-Teile. Es gibt auch noch welche hier, bei anderen Servern habe ich Dryware im Einsatz. Das ist halt, wenn, dann muss man natürlich immer denselben RAID-Controller kaufen und 500 € ausgeben. Kann man natürlich machen, aber ich wusste nicht, ob das so richtig tut. Und außerdem brauche ich ja, wenn ich die Daten einmal habe, wenigstens ein Backup. Und ich wollte schon lange so ein NAS mal haben. Auch wenn ich meinen großen Rechner laufen lasse, ist der erstens laut und zweitens ist er groß und nimmt Strom und so. Und da habe ich immer gedacht, könntest ja auch mal und ein Terabyte kostet ja nichts mehr. So, in meinem alten RAID sind 8 Platten im RAID und außerhalb nochmal 2. Sind also echt 10 Festplatten da in dem Gehäuse drin. Und es sind halt nur 2 Terabyte gerade mal an Speicherplatz. Effektiv, also die Platten haben natürlich ein bisschen mehr, aber durch die RAIDs sind es halt gerade mal 2 Terabyte. Und es ist halt auch nicht so viel heute in der Zeit, wo eine Festplatte irgendwie 1 Terabyte hat, und dann, habe ich mir mal so ein Ding gekauft. Gekauft ist gut. Also ich glaube, meine Freundin war nicht so begeistert davon, dass ich mal kurz 1.000 € ausgegeben habe. Also da gibt's natürlich auch mittlerweile schon billigere. Aber ich hatte mir
Du hast mit wie viel Steckplätzen?
Also da sind 4 Steckplätze drin. Also 4 Festplatten kann man reinstecken. Zwei habe ich vorbelegt gekauft. Man kann das auch total leer kaufen für ungefähr 600-700 €. Und ich habe es halt mit 2 Terabyte Platten gekauft und habe mir dann aber gleich gedacht, 2 Terabyte ist sowieso zu wenig, und habe dann noch 2 jeweils Terabyte Platten einzeln gekauft und die gleich reingesteckt. Also es sind jetzt quasi 4 je 1 Terabyte Platten drin. Und das über so ein X-Raid nennt sich bei denen die Technologie. Das heißt, also der kann das, der macht da wahrscheinlich was mit LVM oder sowas. Und kann die Größe dann einfach erweitern. Und es sind jetzt für diese 4 Festplatten 2,7 Terabyte an Datenplatz da drauf. Und es ist halt ein klassisches NAS. Also man kann es hinstellen, kann einen Netzwerkstecker reinstecken. Und dann erscheint es halt im Netzwerk, kann es konfigurieren.
Das erscheint als einen Speicherplatz bei dir.
Genau.
Du siehst also nicht 4 Festplatten, sondern nur eine.
Nee, das ist ja beim RAID immer so. Also auch bei einem Hardware-RAID oder bei einem Software-RAID ist ja immer so, du nimmst die 2 Festplatten und schließt die quasi zu einem zu einer großen zusammen.
Und sag, wenn es jetzt bei dir 8 Festplatten sind.
Nee, 4.
4. Entschuldigung, ja. Dann sind es, wie sind es dann im Endeffekt, also sind zwei, also immer zwei gespiegelt quasi, oder?
Nee, das würde auch gehen, aber das sind, das ist quasi ein RAID 5 oder so eine Abart von RAID 5. Das heißt also, er nimmt die Kapazität von 3 Festplatten, deswegen fast 3 Terabyte, muss ja immer sagen, eine Terabyte Platte ist ja nicht ein Terabyte, sind ja nur 920 sind es, glaube ich, 920 Gigabyte oder so. Deswegen sind es halt nur 2,7 statt 3. Und die letzte ist quasi, ja, das als Redundanz dann nochmal. Aber die Redundanz wird natürlich auf alle Platten verteilt. Das ist halt also egal, welche der 4 Platten ausfällt, man kann die rausnehmen, kann sie über den Jordan schmeißen, wenn sie wirklich kaputt ist, eine neue reinstecken und es wird automatisch auf die, wird automatisch synchronisiert. Dann tut halt das komplette RAID wieder. Okay. Also eine der 4 Festplatten kann immer ausfallen und du hast immer die Sicherheit, dass keine Daten verloren gehen. Und warum ich mir das Ding geholt habe, weil es halt echt extrem viel kann. Also klar, da ist ein Linux drauf, da läuft Samba drauf, da läuft NFS drauf, da laufen so die ganzen, das ist halt ein angepasstes Linux. Und ja, die Oberfläche ist ganz nett anzusehen, arbeitet halt mit Linux, mit Mac, mit Windows komplett gut zusammen. Also ist ein AFP-Server drauf, da ist der Samba für Windows drauf, dass die Windows-Clients darauf zugreifen können. Es ist selbst ein R-Sync drauf, das heißt also, ich kann von meinem Betriebssystem, was R-Sync halt unterstützt, gleich was drauf synken. Das finde ich nicht schlecht. Es ist ein FTP drauf. Es sind sogar solche Sachen drauf wie ein iTunes-Server, wie ein Media-Server und hast du nicht gesehen, pipapo. Und das finde ich eigentlich gut. Also da, die haben echt viel da reingepackt und funktioniert gut und bin jetzt noch ein bisschen beim Austesten. Aber so auf den ersten Blick bin ich echt zufrieden. Man kann das auch ist auch wirklich für Unternehmen gebaut. Man kann das auch in eine Windows-Domain hängen oder an ein Active Directory anbinden und sowas. Ein anderer Kunde von mir hat zum Beispiel auch ein RAID-System, wo sowas halt nicht geht. Das war wesentlich billiger. Da kannst du halt nur Benutzer anlegen, kannst nur Shares anlegen und die werden dann wahrscheinlich auch nur per NFS und per SMB oder SIFS rausgepustet und nicht halt noch AFP und hast du nicht gesehen. Und es gibt für Windows, für Mac und für Linux gibt es zum Beispiel einen Konfigurationsclient, aber es gibt auch noch, den Rest kannst du natürlich über die Oberfläche steuern und sowas. Es gibt eine richtige Community rings um das Ding. Der einzige Nachteil, den das hat, ist nicht so wie beim Drobo, also auch so ein tolles, ähnliches RAID-System, wo die Bits und so Leute immer drüber sprechen oder schwärmen von, oder auch die von Mobile Max oder so, die haben sowas ja auch.
Ich fand es auch ganz interessant, weil es halt so ein Plug-and-Play-Teil ist irgendwie. Das steckt halt eines tut.
Ja, so. Plug-and-Play sind die meisten RAID-Systeme. Das ist bloß bei dem ist es natürlich so, wenn du jetzt eine 1 Terabyte Festplatte rausnimmst und eine 250 Gigabyte Festplatte reinsteckst, wird das ganze RAID halt wesentlich weniger Platz haben, weil die kleinste Festplatte halt den Ton angibt. Ja. Das ist halt dann so, dann hast du alles zwischen 250 Gigabyte und 1 Terabyte verschenkt. Das hast du beim Drobo nicht. Dafür scheint das ja nicht ganz so ausgetestet zu sein. Habe ich so das Gefühl gehabt. Und deswegen habe ich mich eher für das Ding entschieden, auch wenn es halt extrem viel kostet.
Der Drobo an sich jetzt ja auch nur als externe Festplatte fungiert, sage ich mal.
Nö, du kannst nicht so ein RAID, oder?
Ja, es ist ein RAID, aber oder als externe Speichermedium.
Ist es nicht auch NAS? Kann man es nicht auch an ein Netzwerk stecken? Weiß ich gar nicht.
Es gibt so einen Zusatz, wo das kostet, glaube ich, nochmal 200 Euro oder so. Da kannst du dann auch Ethernet und es hat, glaube ich, auch einen Wireless-Zugang dann. Den kannst du dann so dazu kaufen. Aber prinzipiell scheint das, was du jetzt gerade erzählt hast, über die NAS etwas mehr Netzwerk integriert zu sein mehr zu miteinander arbeiten und dann diese ganzen AFP, was du gesagt hast. Hat, glaube ich, der Drobo an sich so nicht.
Genau. Du kannst auch ein Time Machine Backup drauf fahren, also steht auch in der Produktbeschreibung drin, habe ich jetzt gestern mal probiert. Habe da zwar ein kleines Problem gehabt, dass weiß ich nicht, woran es lag, dass der dieses Bars-Bundle vom Mac da nicht sofort anlegen wollte. Da hat er irgendeine Fehlermeldung gebracht. Weiß nicht, ob das an mir oder an was ich lag. Wenn ich es manuell angelegt habe, hat es das Mac genommen, hat der Mac das genommen und hat da sein Backup reingemacht. Also ja, auch das tut, weil das halt per RPF anbietet.
Wie heißt denn den du jetzt konkret hast?
Das ist nicht die allerneueste Generation. Das ist wäre ReadyNAS Pro. Da kostet das Einsteigergerät irgendwie schon 1000 Euro ohne Festplatten.
Okay.
Ich habe den NV Plus, also ReadyNAS NV Plus. Und okay, da halt die Version mit 2 Terabyte Festplatten gehabt, aber ich habe mir gleich noch zwei, jeweils 1 Terabyte Festplatten dazu gekauft. Genau. Also hat er jetzt 4 Festplatten und sind halt 2,7 Terabyte.
Ich will auch sowas haben.
Ja, aber du kaufst dir gleich das ganz Große dann.
Ich kaufe mir sowieso dann immer nur gleich das ganz Große.
Da kannst du
auch hier.
Da kannst du 6 Festplatten.
20. Nee. 1000 Gigabyte.
Nee, aber also das Große gibt's auf jeden Fall mit 6 Festplatten, dieses ReadyNAS Pro. Und da funktioniert wohl noch ein paar Sachen mehr. Wie gesagt, da gibt's auch eine richtige Community, die da irgendwelche Plugins noch baut und so. Die habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, weil ich das ja erst seit 2 Tagen habe.
Sieht so ein bisschen aus wie eine Mikrowelle. Das
ja, ein Design-Wettbewerb gewinnt das Ganze definitiv nicht. Also das ist schon mal...
Klappe auf, Essen rein und den Start drücken. Ja.
Das ist, also designmäßig sieht das echt furchtbar aus. Da sind einige Android-Systeme, die ich kenne, wesentlich schicker.
Das ist jetzt auch nicht schlecht, ja. Es sieht okay aus.
Es ist funktionabel. Es
hat so ein bisschen was wie ein Küchengerät.
Ja, es sieht auch blöd aus. Ist auch ziemlich laut. Also das ist,
echt? Auch? Oh je.
Ja, das ist ziemlich laut.
Wo steht's jetzt?
Es steht bei mir, also ich jetzt erst da, wo der Computer steht, aber da es ja ein NAS ist, das heißt, dass man kann es überall anschließen, aber ich sitze ins Wohnzimmer gestellt, da wo ich halt auch einen Anschluss habe. Und da ich ja sowieso alles auf Gigabit ausgelegt habe, das ist ja mittlerweile echt toll, ich habe nämlich auch so einen kleinen Gigabit-Switch noch, der übrigens auch von Netgear ist, ich weiß nicht, warum du Netgear nicht magst.
Die haben bei mir irgendwie den Marken-Branding, weiß auch nicht.
Ja, okay. Übrigens, der Gigabit... Ja, nee, der Gigabit-Switch, den ich habe von Netgear, der passt perfekt zu dem Mac Mini, den ich da drunter habe. Apropos, neue Mac Minis sind rausgekommen, ich brauche einen neuen Mac Mini. Der ist auch so weiß.
Ja, lass uns da noch drüber reden.
Und der ist auch so schick weiß, der Switch. Und okay, den habe ich so schön auf meinem Mac Mini stehen. Sieht schick aus. Und da ich jetzt bis auf die Fritzbox, die kein Gigabit Ethernet hat, alle anderen über den Switch laufen lasse und alle anderen Geräte Gigabit Ethernet haben, ist es schon nicht verkehrt. Und halt das Time Machine Backup auf das Ding ist auch relativ schnell. Also klar, er hat jetzt für 120 Gigabyte, die er da gebackupt hat, schon eine Weile gebraucht. Aber der schmeißt halt die Daten mit 18 Megabyte pro Sekunde weg. Ja, schiebt da die darüber. Das okay, geht schon.
Also du hast die über Ethernet demnach dann...
Ja, ja, der hängt über Ethernet halt dran.
Ja.
Ist ein NAS, Network Attached Storage. Also das ist auch so leider so ein Nachteil an dem Ding. Man kann ihn halt nicht als USB-Dingsbums anschließen. Also du kannst nicht sagen, nee, das ist schade.
Jawohl, aber es hat ja eigentlich jeder Ethernet, oder?
Also. Ja, du könntest auch halt, musst nicht mal ein Crossover-Kabel nehmen, du kannst ihn auch einfach an einen Rechner anschließen. Aber du wärst halt mit USB oder Firewire schon ein bisschen schneller, wenn du mal... Das ist halt echt... Wenn sie das noch eingebaut hätten, würde ich klare Superkaufempfehlung geben. So ist es halt als reines NAS echt eine gute Lösung, finde ich. Funktioniert, macht genau das, was es soll und hat einen großen Feature-Umfang, was ich jetzt bei anderen NAS-Geräten nicht so gesehen habe. Also klar, man kann auch schon für 100 Euro so eine NAS-Festplatte kaufen oder für 200 Euro. Also es gibt das Ding, gibt dieses ReadyNAS auch als Duo, wo halt nur 2 Festplatten reinpassen. Die gibt's auch schon für 200, 300 Euro. Und man muss da keine 1000 Euro ausgeben, aber ich habe gedacht, wenn ich mir was hole, dann was Richtiges und ja... Jetzt ist es halt das geworden, jetzt muss ich noch ein bisschen damit rumspielen. Aber also, auf jeden Fall mal Daumen hoch, bisher gefällt es mir ganz gut, bis auf die kleinen Kleinigkeiten, die bis jetzt noch nicht so funktionieren, aber ich muss mich da auch noch erst reinarbeiten.
Ein Hörer hat mir gerade geschrieben über Skype hier, nicht den Chat, dass er von QNAP, wenn ich das richtig ausspreche, ein NAS hat und damit sehr zufrieden ist auch. Hast du schon mal gehört, Ingo, davon?
Nee.
Und die gibt es wohl auch ein bisschen günstiger. Er hat wohl so um die 500 damals gezahlt, ist auch schon ein bisschen älter. Und kann auch verschiedene Sachen, zum Beispiel als, kann als Webserver auch laufen und FileTorrent-Client hat er wohl drauf. Kann an Printer angeschlossen werden, irgendwie Microsoft Network funktioniert damit und iTunes, MySQL, ja, DNS, ja, ja. Alles,
Torrent, alles auch drauf. Auch der On-Torrent-Client ist auch drauf zum Beispiel, habe ich jetzt auch noch nicht benutzt, aber genau das habe ich, ist auch drauf. Selbst als Plugins kann man OpenVPN da drauf packen und alles Mögliche. Also
ich bin hier gerade auf der Seite davon, QNAP, und die sehen schon mal noch ein bisschen cooler aus.
Aber im Chat steht auch, wer will NAS, ich will SAN. Also was will ich mit dem SAN? Will ich nicht, brauche ich nicht. Also
sag, du musst mal jetzt kurz nochmal sagen, was das ist. Ich habe schon gehört, ich weiß gerade auswendig, aber nicht genau.
SAN ist, oh Gott.
Da gibt es auch irgendwas von Apple.
SAN, ich weiß, warte mal, was heißt denn SAN jetzt übersetzt? Das weiß ich jetzt schon wieder nicht, das habe ich schon wieder vergessen. Storage Area Network, genau. Das ist halt eher ein Cluster von vielen Festplatten, die man an einen Server anschließt, aber man kann, glaube ich, auch von mehreren Servern drauf zugreifen. Und da ist halt der Vorteil, du hast eine extrem schnelle Anbindung. Aber
ach genau, die das Lösung, ist der Vorteil, wenn du so Video
ja, und so klar, für sowas ist es für sowas ist es ideal, aber ich will das Ding ja nur, um meine Backups dahin zu schieben und vielleicht um meine Musiksammlung dahin zu schieben. Und da will ich keinen SAN. Also ich brauche keinen SAN. Aber bei einem SAN hast du halt wesentlich höhere Geschwindigkeit. Aber viele Server mit einem SAN auszustatten ist zum Beispiel auch blöd, weil du einen Single Point of Failure hast. Also wenn dir SAN wegbrennt, dann hast du halt echt Problem. Dann brauchst du deinen Server auch wegschmeißen, weil so ohne Festplatten ist das bei Servern blöd. Und da muss man halt auch immer aufpassen. Und zu Hause brauche ich keinen SAN. Also echt nicht. Da reicht mir NAS völlig aus. Und auch so für so einen kleinen Mittelständler im Büro, zack, NAS hingestellt, also überlege ich jetzt auch, deswegen teste ich den halt auch mal, NAS hingestellt und...
Ich will auch so ein Teil jetzt.
Ja, ich kann es dir nur empfehlen. Ich meine, du kannst dir jetzt natürlich einen anderen Hersteller suchen, dann können wir mal vergleichen oder so.
Ich fand, das QNAP hat sich auch nicht schlecht angehört.
Ja, QNAP. Oder du kaufst dir halt mal den großen von ReadyNAS. Da hätte ich auch Interesse dran, dass wir da mal ein bisschen rumspielen. Aber ich meine, du kannst es dann halt auch ins Büro stellen, und kannst da auch ein SVN drauflaufen lassen und alles Mögliche. Bei dir wäre halt noch wichtig, wenn die ganzen Adobe-Sachen auch noch drauflaufen würden.
Auf jeden Fall.
Aber das tut, glaube ich, nicht.
Das will ich, aber das muss sein. Eigentlich ja, so ein Version Queue-Server oder sowas.
Ja, ist ein SVN gibt's, aber ein Version Queue nicht.
Das finde ich
bestimmt. Version Queue ist ja auch nur nichts anderes als
ein SVN. Das kaufe ich mir halt einen Mac Mini und.
Ja, kauf dir einen neuen Mac Mini.
Mach das damit.
Kauf dir einen neuen Mac Mini.
Willst du kaufen? Du findest es gut, was die da gemacht haben.
Ich finde es gut, ja klar. Hat mehr USB-Anschlüsse, ist endlich mal wieder neu, modern und mein Alter ist jetzt auch schon wieder eine Weile alt. Aber ich weiß nicht, vielleicht warte ich auch erst noch.
Willst du den loswerden, deinen alten? Willst Weil du ich bräuchte einen Server.
Willst du meinen alten kaufen?
Der muss ja nichts machen, außer Version.
Ja, dann können wir mal drüber, dann könnten wir drüber reden. Also wenn du sagst, du nimmst meinen alten, dann sag ich nehme einen neuen.
Ich meine,
du brauchst ja auch da keinen Monitor dran. Ich finde es halt auch geil, dass man jetzt zwei Monitore anschließen kann.
Ja.
Und ich habe einen.
Aber du kaufst dir 31 Zoll, da brauchst du auch keine zwei. Zwei sind out. Aha. Großes
in. Ja, wieso? Ich habe jetzt einen 22 oder 23 Zöller, ich daneben jetzt noch so einen 30 Zöller hinpacke, das wäre doch cool.
Na, ja, dann mach halt zweimal 22? 30 Zoll.
Ja.
Das ist okay. Dann lohnt sich's
wieder. Und dann noch die Dinger von Apple oder wie, die auch nochmal 800 Euro kosten.
800? Ich glaube, du kostet mehr, der 30 Zoll.
Keine Ahnung.
1800 wahrscheinlich.
Ja, oder auch so der 24 Zöller kostet. Nee, ich will ja, wenn, dann den mit LED-Backlight.
Den neuen, der kostet 800. Ja, 24 Zoll genau. Ungefähr. Ist aber
auch. Ja, wenn die neuen auch endlich mal mit LED-Backlight kommen würden, weil es halt stromsparender und so und irgendwie ist auch Zukunftstechnik
heller.
Und
ist heller und gleichmäßiger.
Ja.
Das ist so der Trick an denen.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob man die erste Revision von irgendwas kaufen sollte.
Ich weiß nicht, warum es mir gerade einfällt, aber um noch eine kleine News nachzuschmeißen, wurde jetzt in Amerika Batterien entwickelt, die durch so eine neue Zusammenstellung der Ionen Lithium-Ionen-Legierung oder irgendwie so Zeug, Aufladezeiten für so Handy-Akkus in 10 Sekunden schaffen. Und es soll so 2010, 2011 sollen die so rauskommen. Mhm. Und da würde auch so ein Auto 5 Minuten brauchen und nicht 5 Stunden. Hört sich ziemlich cool an. Also das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn eine Laptop-Batterie irgendwie mal eine Minute dran lässt, zack, ist 100%.
Ja, super.
Also das wäre Hammer. Und das, also es liegt wohl daran, dass die jetzt rausgefunden haben, dass beim Laden der Ionen, die einen sehr langen Weg immer haben, bis sie quasi am Zielort angekommen sind, und die haben es irgendwie geschafft, dass sie dann ein dichteres Netzwerk quasi aufbauen, um schneller die Ionen da, die aufgeladenen, zu verteilen. Okay. Und das wäre natürlich, also das ist der Hammer. Und wenn man weiß, welche Firma das ist, kann man auch noch Aktien kaufen.
Wenn es an der Börse notiert ist.
Ja, genau.
Ist ja immer die Frage. Oder es sind, glaube ich, ja, waren Professoren sogar, oder? An der Uni. Da muss man immer noch ein bisschen warten. Aber das ist natürlich so die Energiefrage, so die Stroh, also die Energie. Das ist natürlich so eine große Herausforderung, wenn man jetzt auch immer so alles mit Mobile und so da so in die Richtung geht. Einmal das schnelle Aufladen, aber natürlich auch die Akkulaufzeit an sich. Ja, das ist ja ganz, also ganz, ganz großes Problem, wo echt, das hinkt ja noch ziemlich hinterher, muss man sagen.
Ich hatte gestern eine ganz gute Idee, auch zu Green IT. Ja. Dass man so jeden Arbeitsplatz kommt so eine Art kleines Fahrrad hin, so ein Generator. Ja. Und man muss quasi immer fahren, damit man arbeiten kann. Und sonst geht der Bildschirm halt aus, wenn der Strom zu Ende ist.
Ja, aber ist das jetzt eine Gesundheitsmaßnahme?
Ja, ist ja beides. Ja. Beides. Es ist stromsparend und bist auch noch gleich gesund dabei.
Gut.
Das wäre super. Würdest du machen, Ingo?
Nein.
Ich würde das mal nicht. Bei dir, ich wollte dich das Probe testen. Mhm. Dass du dir so ein Teil unten hinstellst und dann der NAS anschließt und du kannst quasi nur Musik hören, wenn du ordentlich reintrittst.
Ich bin eher dafür, dass man alle Menschen, also jetzt wegen dem Gesundheitsaspekt, dass man alle Menschen so genetisch verändert, oder zumindest mal mich, dass ich so viel essen darf, wie ich Lust habe, ohne dick zu werden.
Aha. Das findest du gut.
Ja.
Nee, okay. Das ist, glaube ich, nicht Green IT, nicht ökologisch.
Das war jetzt was ganz Neues. Aber das geht viel einfacher. Und zwar tut man die einfach im Gehirn, die Zellen stimulieren, die dich, die den Essensreiz, also den Genussreiz auslösen. Und dann hast du das Gefühl, du isst die tollsten Sachen der Welt und isst gar nichts. Das ist mal viel besser.
So hologrammmäßig. Holodeck. Ja, genau. Ein Holodeck.
Oh, der Ansgar, auch aus...
Ja, der Ansgar hat gesagt, er hätte gern so ein Dual-Dingsbums oder Dingsbums, was wir auf der CeBIT gesehen haben, wo man halt auch drei Monitore anschließen kann. Da kann man halt, der nimmt halt das Signal von dem einen Ausgang und verteilt es auf drei Bildschirme. Aber es funktioniert nur mit Windows wahrscheinlich, weil wir dann Windows haben. Also, weiß ich nicht, brauche ich nicht.
Nee, der wollte es, hat mir was anderes geschickt.
Ach, die hat dann was anderes geschickt. Was hat er denn noch geschickt?
Er hat mir ein Fahrradkino.
Ein Fahrradkino.
Ich gehe jetzt mal, also ich kann es jetzt nicht auf die Schnelle durchlesen, aber ich gehe mal davon aus, dass es darum geht, dass die Leute Fahrrad fahren und dadurch dann den Kinoprojektor oder so betreiben. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig interpretiert, den Beitrag. Und wenn nicht, wäre es auch eine lustige Idee eigentlich. Jo. So viel zu unseren Ideen 2009. Au, noch ein Thema. Da seid ihr jetzt unvorbereitet, aber...
Wie immer.
Weil ich das jetzt so spontan einbringe.
Ja.
Ich habe es aber, glaube ich, ins Wiki sogar reingeschrieben. Das ist das Thema E-Book. Und das wird jetzt durch verschiedene Studien oder auch Geräte 2009 wahrscheinlich sehr gepusht werden. Auch der Buchhandel stellt sich darauf an,
nachdem
der bietet da eine Plattform
Bibliotheken
an.
Bibliotheken auch einstürzen. Oh, sorry.
Ist es so? Ja. Bibliothek 21?
Oder nee, sowas. Nee, hast du es nicht mitgekriegt. Nee, wir reden jetzt nicht weiter drüber. Das Stadtarchiv Köln.
Achso, ja.
Bums
ist
weg. Alles kaputt.
Da gibt es dann noch einen NAS-Server, da ist dann alles drauf. Ja, da kann man von zu Hause gucken. nee, aber wie war das jetzt auf der CeBIT irgendwie E-Book? War das ein besonderes Thema?
Das war wohl ein besonderes Thema. Ich habe jetzt nichts darüber gehört.
Du hast gerade lesen.
Ja. Du hast mir auch einen Link geschickt. Also es sind wohl 3-4 neue E-Book-Räder vorgestellt worden, aber es ist jetzt nicht, war jetzt nicht eins der Themen, die mich interessiert haben. Deswegen habe ich davon nichts mitbekommen. Aber hast recht, das wird garantiert dieses Jahr noch ein großes Thema. Aber ich weiß nicht, ob ich, ja, ob ich mich zum E-Book-Reader überreden kann. Also ich meine, fürs iPhone gibt es jetzt auch so einen, diesen, den von Amazon, wie heißt der nochmal, Kindle, was ich in Deutsch einfach immer noch für einen bescheuerten Namen halte. Das ist das Kindle. Ja, und es gibt ja auch Berliner Kindle, also es ist ein Bier, also von daher, ich denke da immer eher an Bier, Kindle. Wenn ich Kindle höre. Andere denken da wahrscheinlich, was weiß ich, an irgendwelche anderen Sachen. Jedenfalls, ja, habe ich mir das halt nicht angeguckt, aber, und ich weiß auch nicht, ob ich es echt benutzen will, weil ich, also wenn ich was lese, dann habe ich tatsächlich lieber mal Papier in der Hand.
Ich, ja. Also wenn diese Reader gut sind, und also ich fand den Kindle nicht besonders hübsch und ich fand auch den Sony E-Book Reader nicht besonders hübsch und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das gerne in der Hand habe, aber zum Beispiel dieser Texter von der Berliner Startup, das die da rausbringen wollen, der war jetzt optisch immer sehr ansprechend, weil das quasi, der hatte keine Knöpfe mehr, nichts, sondern nur noch so ein Touch-Bereich an dem linken Rand. Das sah schön aus, da kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass da mal auf der Couch zu liegen und dann was zu lesen, aber die, ja, vielleicht sind die noch einen Tick zu klein oder ich weiß es nicht, aber ich muss sie mir auch erstmal in echt anschauen, um mal einen Eindruck zu kriegen, wie das ist. Auf jeden Fall finde ich das gut, dass die quasi diesen Leseeindruck hinbekommen, dadurch, dass die keine Hintergrundbeleuchtung haben, sondern das auch durch Reflexion funktioniert, also der Leseeindruck eigentlich wie auf dem Blatt Papier ist.
Also,
von daher.
Eine Bekannte von mir, die hat jetzt gerade ihre Bachelor-Thesis geschrieben mit dem Thema das sinnliche Erlebnis beim Bücherlesen. Und also das, ich weiß nicht, das kann man, also ist ja wirklich ein Fakt, dass wenn man so ein schönes Buch in die Hand nimmt und das hat dann auch diesen, sag ich mal, diesen tollen Geruch von Papier und die Seiten sind schön irgendwie und ich sag mal, der Einband, einfach alles ansprechend irgendwie. Also vielleicht kann ich mir es einfach nicht richtig vorstellen, aber für mich ist so dieser Aspekt beim Buch eben auch diese ganzen Reize, nicht nur einfach, dass ich jetzt was lese, sondern auch dieses Ding so schön in der Hand zu haben, ein bisschen was zu riechen und so, ist für mich schon auch eine Sache gewesen, die ich gern gehabt habe und weshalb ich auch so mal ganz gerne in ein Büchergeschäft gehe und dann mal so mir so ein Buch mitnehme, einfach weil so irgendwie so ansprechend ist. Und ich kann mir das gerade aktuell noch nicht vorstellen, wie das dann mit so einem E-Book gehen soll. Aber natürlich bei welchen Sachen hat man das nicht gesagt?
Handy.
Ganz
am Anfang will ich so ein doofes Telefon mitnehmen.
Das stimmt natürlich, ja.
Aber ich gebe dir da recht, also das Erlebnis im Buchladen oder auch in Büchern selber ist natürlich schon auch ein tolles und die Frage ist, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt das so verdrängen wird, sondern eher zusätzlich, zumindest am Anfang, sich mal entwickeln wird und dann irgendwann wahrscheinlich auch ein paar Marktanteile stehlen wird. Was natürlich auch noch das Ganze unattraktiv macht, sind die Preise, die eigentlich immer 1:1 angeboten werden. Also ich meine,
was in Deutschland,
wenn man sich mal so die Deckungsbeitragsrechnung anschaut, dann sind 50% Handelsspanne und dann hat man ungefähr nochmal 50% an Produktionskosten für ein Buch. Da gehört dann einiges dazu, auch Vertrieb und sowas. Obwohl Vertrieb auch eigentlich nicht unbedingt zu den reinen Produktionskosten gezählt wird. Also kannst du sagen, 2/3 sind Vertrieb und Produktionskosten, also Druckkosten, Herstellungskosten, Layoutkosten, mal ganz grob gesagt. Und wenn ein Buch jetzt angenommen 20 € im Laden kosten würde, abgezogen von der Handelsspanne von 50%, wobei natürlich die Handelsspanne auch bei den E-Book-Stores draufkommt, dann sind wir bei 10 €, dann ziehen wir nochmal 2/3 grob ab, dann sind wir irgendwie bei 4 € oder so, was kostet dann der Inhalt, die Erstellung, Verlag etc. Und dann könnte man eigentlich sagen, dass das Ding meinetwegen für 3 € plus 50% E-Book-Store-Aufschlag dann bei 6 € ist von den von einem guten Handelspreis, anstatt bei 20, wie es dann ein normales Buch kostet. Und das ist nicht der Fall. Also du zahlst dann vielleicht 18,99 € statt 19,99 €.
Ja gut, das ist natürlich die...
Also,
weil, wie ist
aber das wird sich durch den Markt, wird sich sowas regeln.
Mit dem, also mit der Buchpreisbindung weiß ich jetzt rechtlich nicht Bescheid, wie das denn dann ist, so wie weit das auch auf einem E-Book Anwendung findet. Also wäre natürlich eine Erklärung, wenn dann da die gleichen Preise verlangt werden. Trotzdem ist es natürlich, da findet eine Optimierung statt, sicherlich. Also, so sage ich mal, da fällt viel Druckarbeit weg und vielleicht auch der Handelsbereich, sage ich mal, so diese Buchhandlungen oder so. Und diesen Vorteil sollte man natürlich auch an die Nutzer weitergeben, ganz klar. Ja. Aber sowas. Kann ich jetzt sagen, habe ich gelernt in meinem Semester, das regelt der Markt dann früher oder später. Wenn man ihm die Möglichkeit dazu gibt, also so Buchpreisbindung ist da dann vielleicht nicht das richtige Mittel.
Okay, haben wir noch Themen oder sollen wir es einfach mal dabei belassen für heute?
Ich glaube... ich weiß nicht, ich kann es ja mal so an die Hörerschaft rausrufen. Einfach mal so, wie da euer Feedback ist. Einfach weil ich drauf gekommen bin, weil es mich interessiert und vielleicht bin ich gerade dabei, mich ein bisschen zu informieren und vielleicht kann ich mal in einer späteren Sendung auch dann ein bisschen mehr dazu sagen. Vielleicht wisst ihr schon was darüber, wie es denn ist so mit dem geistigen Eigentum. Was sind da so die Vor- und Nachteile, die ihr kennt? Das würde mich mal interessieren.
Oh Gott, jetzt machst du aber ein Fass auf. Das sollten wir tatsächlich später mal besprechen. Oder ja, vielleicht.
Ja, aber ich rufe es einfach mal raus und würde mich freuen, wenn da ein kleines Feedback kommen würde. Ja, genau. Okay.
Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, das war Radiotux et Horaz Ausgabe 53. Wir sehen uns nächste Woche wieder, oder?
Radiotux 53, das war sie.
Ja. Schön war's. Ganz, ganz ohne Musik diesmal und trotzdem haben wir 1,5 Stunden gebraucht. Ja, ich würde sagen, nächste Woche wieder. Ich komme da frisch von den Chemnitzer Linux-Tagen. Hab da sicher einiges zu berichten und wie gesagt, am Wochenende auf jeden Fall sich ein bisschen Zeit nehmen, auf radiotux.de gehen, sich den Livestream anhören, in den Chat kommen, rc.freenode.net, Channel Raute Radiotux und ihr könnt da natürlich mitdiskutieren. Ihr könnt Fragen stellen zu den Leuten, die wir gerade aktuell interviewen. Gucken wir mal, wie wir das einbinden. Ihr seid auf jeden Fall gefordert, ein bisschen mitzumachen. Denn wir machen ja auch Radio für euch, ne?
Okay, ja, genau.
Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Bleibt uns wohlgesonnen. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss. Ja, macht's gut da draußen. Bis bald. Ciao.
Ja, jetzt finde ich den Knopf noch zum Abspannen.
Also dann.
Komm, wir singen das rein.
Nein.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.